Wir wollen da ansetzen, wo wir heute mit dem Bibellesen angefangen haben. Und wir wollen diese Bibelstelle mit Maria und Martha noch mal etwas genauer betrachten, okay? Und wir lesen sie jetzt einfach noch mal. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen. Es ist Lukas 10, ich glaube ab Vers 38.
Yes, sir.
Okay. Okay, Philippe wird für uns vorlesen.
Wir geben euch noch einen Moment, um es aufzuschlagen. Sag Amen, wenn du es hast.
Amen.
Das hört sich doch ganz gut an. Ich kann leider nicht ganz so schön vorlesen wie Emanuel, aber ich arbeite dran. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines, sag mal eines.
Eines
aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil, sag mal gute Teil, erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Amen.
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 Diese Stelle ist so ein bisschen eine der Leitstellen für uns als Church geworden, weil letzten Endes wollen wir genau das sein. Und eine Gruppe von Leuten, hoffentlich irgendwann die ganze Stadt und das ganze Land und der ganze Kontinent, die nichts anderes machen, als zu den Füßen Jesu sitzen. Und was wir uns gedacht haben, ist, wir wollen das Ganze jetzt in so einer Unterhaltung einfach mal besprechen, wie kann man das praktisch machen, weil, naja, wir sagen, Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Und dann stellt sich ganz offensichtlich die Frage, aber wie kann ich das machen, wenn ich in der Uni bin, wenn ich arbeite, wenn ich, also Leute wollen ja was von mir, muss ich dann nicht Martha sein, macht ja irgendwo Sinn, muss nicht irgendjemand am Ende doch das Essen vorbereiten, wisst ihr, was ich meine? Also es macht ja irgendwo Sinn zu sagen, ja, aber das, was Martha macht, muss ja gemacht werden. Wie kann ich das tun und gleichzeitig permanent zu den Füßen Jesu sitzen? Macht das Sinn?
Ja.
Okay, Ausgangslage klar, oder? Okay. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt ganz einfach so. Wir unterhalten uns ein bisschen darüber, wie wir das in unserem Alltag machen. Und dann wollen wir euch so ein bisschen mit reinnehmen. Wie können wir das 24/7 umsetzen? Weil Maria sein darf sich nicht auf das hier beschränken. Gott hat uns den Gottesdienst gegeben, wo wir wirklich den Fokus auf ihn legen können, keine Ablenkungen haben, wo wir so unglaublich schönen Worship haben, der uns da reinführt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Aber letzten Endes muss das 24/7 werden.
Yes.
Bei David in den Psalmen gibt es die Stelle, meine Augen sind alle Zeit auf den Herrn gerichtet. Und dann gibt es die Stelle bei Josua, als Gott zu Josua spricht und sagt, diese Worte des Gesetzes sollen nicht von deinen Lippen weichen, Tag und Nacht. Und ich glaube, wir nehmen das so ein bisschen als so, naja, so rhetorisch, der sagt das halt, weil das cool ist. Aber was ist, wenn das ernst gemeint ist? Also was ist, wenn das wirklich ernst zu nehmen wäre, dass die Worte Gottes 24/7 auf unseren Lippen sein sollen? Wie würde das praktisch aussehen? Wisst ihr, was ich meine? Und du kriegst die erste Preisfrage.
Ja.
Weil mich würde es interessieren, wie du das machst. Was heißt das für dich?
Ja, ich glaube, erstmal müssen wir klären, was bedeutet es allgemein überhaupt, zu seinen Füßen zu sitzen und eine Maria zu sein. So, ne? Und ich denke, also aus dem Kontext hier, ne, wenn es irgendwie heißt, okay, eine Sache ist Not, was ist denn jetzt Not? Ne? Jesus bezieht sich auf Maria, die eben zu seinen Füßen sitzt. Und okay, was hat sie in dem Moment getan? Jesus ist gekommen als Lehrer, als Rabbi, als Gott, als Messias. Und sie saß zu ihren Füßen als ein Zeichen davon, dass sie als Schülerin, als Jünger, ja, zu seinen Füßen sitzt, um ihm zu lauschen, um ihm zuzuhören, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Also das heißt, die eine Sache, die Not ist, in diesem gesamten Universum besteht darin, Gemeinschaft mit ihm zu kultivieren. Dafür wurden wir geschaffen, das ist der Grund unserer Existenz, unsere Berufung besteht darin, ja, Tag und Nacht, 24/7, intensive Gemeinschaft, ja, innige Intimität mit unserem Geliebten, mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott, mit unserem Messias zu pflegen. Und klar, es gibt dann auch vieles zu tun, ne? Aber alles, was wir tun, muss eben aus dieser Gemeinschaft heraus eben entstehen und muss dann in dieser Gemeinschaft passieren und wiederum in diese Gemeinschaft hineinführen. Alles, was wir tun, soll aus der Gegenwart Gottes heraus, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus geschehen und soll wiederum in noch tiefere, innigere Intimität mit ihm hineinführen. Also zu seinen Füßen zu sitzen bedeutet, mit ihm zu sein, einfach bei ihm zu sein. Das ist die höchste Priorität in diesem Universum. Gott hat dich nicht primär geschaffen, um irgendwie sein Sklave zu sein, um irgendwie etwas für ihn zu tun. Gott braucht deine Hilfe nicht, sage ich mal ganz provokant. Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Die Dreieinigkeit hat sich dazu entschieden, Menschen in ihrem Ebenbild zu schaffen, um Gemeinschaft mit der Menschheit zu kultivieren. Das ist der einzige Grund. Gott hat die Menschen geschaffen für Gemeinschaft. Der Mensch hat sich gegen die Gemeinschaft entschieden. Gott hat das nicht toleriert, hat das nicht geduldet, hat das nicht akzeptiert und hat sich über uns erbarmt, hat unsere Misere gesehen, weil die Wahrheit ist die, wenn wir nicht in Gemeinschaft mit ihm leben, dann gehen wir verloren, dann in Ewigkeit, dann erben wir den ewigen Tod, weil wir getrennt sind vom ewigen Leben. Und ja, Gott hat sich über uns erbarmt. Wiederhergestellt. Das heißt, Christus ist gestorben, damit wir zu seinen Füßen sitzen können, damit wir Gemeinschaft mit ihm kultivieren können. Und soll ich darauf eingehen, wie wir diese Gemeinschaft im Secret Place kultivieren oder im Alltag?
Erzähl mir mal, wie du es im Alltag machst.
Im Alltag, okay. Ja, ich finde, es gibt mehrere Dinge, die mir ganz persönlich helfen, auch im Alltag auf den Herrn zu schauen, sensibel zu sein für seine Stimme, Gemeinschaft ganz bewusst mit ihm zu kultivieren und zu pflegen. Und eine Sache, die ich ganz schön finde, ist, nutze alles, was dir über den Weg läuft, um dich an den Herrn zu erinnern. Diese Schöpfung ist so herrlich, diese Schöpfung ist so wunderschön und sie offenbart unseren Schöpfer. Die Schöpfung dient dazu, ja, die Herrlichkeit unseres Gottes zu offenbaren. Und wisst ihr, die Bibel, und wie gesagt, es gibt so viel, was man zu dem Thema sagen könnte. Wir picken jetzt einfach mal ein, zwei, drei Sachen halt raus, so, die uns helfen, ne? Und das ist halt eine Sache, über die man vielleicht nicht so oft spricht, aber die mir persönlich extrem hilft. Und deshalb glaube ich, dass sie dir auch helfen wird, weil wir beide einfach Menschen sind. und relativ ähnlich gestrickt sind in den grundsätzlichen Dingen. Die Bibel benutzt ganz, ganz viel Terminologie aus der Schöpfung. Also die Bibel benutzt ganz viele Bilder, ganz viele Metaphern, ganz viele Phänomene aus der Natur, aus der Schöpfung Gottes, um gewisse Dinge zu erklären, gewisse Dinge zu beschreiben, sogar um Gott selber irgendwie zu beschreiben. Und jetzt ist die Sache, also zum Beispiel vorhin, wir haben gesungen, deine Augen sind wie Feuerflammen. Wo steht das? Offenbarung, sehr gut. Deine Augen sind wie Feuerflammen, deine Haare sind wie Wolle, dein Angesicht leuchtet wie die Sonne in all ihrer Kraft. Schaut mal, das ist jetzt halt Johannes, der Apostel, der auf Patmos exiliert ist und diese Offenbarung bekommt vom Ende der Dinge und vom verherrlichen Christus. Und der verherrlichte Christus steht in keinem Vergleich zur Sonne in all ihrer Kraft. Der verherrlichte Christus steht in, sein Angesicht steht nicht mal ansatzweise im Vergleich zu seiner eigenen Schöpfung, welche die Sonne zum Beispiel ist. Das heißt, Johannes, er sieht diesen verherrlichen Christus und was ist seine erste Reaktion, by the way, als er zu Boden fällt? Als er ihn sieht, er fällt zu Boden, wie tot. Leute, das heißt, Er sieht diesen herrlichen Gott. Johannes, kaum jemand hatte so innige Beziehung mit ihm, hier auf Erden, wie Johannes. Und dann das erste Mal, dass Johannes sein Freund, den Christus, in seinem verherrlichen Zustand sieht, fällt er um wie tot. Also das zeigt uns schon, wow, dieser verherrliche Christus ist unfassbar herrlich, er ist unfassbar schön. Und dann versucht Johannes, den Schöpfer des Universums, den allmächtigen Gott, das Alpha und Omega, den der war, der ist und der da kommt, der außerhalb steht von Raum und Zeit, der alles in seinen Händen hält, wo diese Erde einfach nur sein Schemel ist, er versucht diesen König der Könige, den König der Herrlichkeit, versucht er irgendwie mit menschlichen, natürlichen Worten zu umschreiben, damit wir irgendwie ansatzweise nachvollziehen können, warum er zu Boden gefallen ist. Und er benutzt zum Beispiel dieses Bild der Sonne, er benutzt die Sonne, er kennt diesen Begriff der Sonne. Und jetzt müssen wir uns vor Augen führen, Leute, wie gesagt, die Sonne kann nicht beschreiben, wie herrlich sein Angesicht ist. aber es ist halt das, was er auf Erden hier findet, womit er noch ansatzweise das irgendwie beschreiben kann, damit wir ansatzweise irgendwie was damit anfangen können. Wisst ihr, wie ich meine? Und einerseits ist es extrem demütig von Gott, dass er sich in unserem Lobgesang, wenn wir zum Beispiel auch diese Worte benutzen, dass er sich in unsere menschlichen Worten lagert, dass er sich auf unsere Ebene hinabbegibt und auf unsere ja, menschlichen, irdischen Worte reagiert, obwohl sie ihn nicht so umschreiben können, wie es ihm eigentlich gebühren würde. Macht das Sinn? Versteht ihr, was ich meine? Also da offenbart sich auch diese unfassbare Demut Gottes, dass er überhaupt darauf reagiert, wie ein Vater, der irgend so ein gekritzeltes Bild von sich, von seinem Kind bekommt, was überhaupt nicht wie er aussieht, aber er sich einfach denkt, wow, danke, und das sein Herz bewegt. Ne? So ist es, wenn wir unseren Lobpreis darbringen mit unseren menschlichen, limitierten Worten. Versteht ihr, wir haben limitierte Begrifflichkeiten hier auf Erden, um einen unbegrenzten Gott zu beschreiben. Also unsere fleischlichen Worte können diese übernatürliche Realität gar nicht adäquat umschreiben, aber Johannes versucht es eben, so gut wie möglich. Und das heißt, die Bibel benutzt ganz viele einfach irdische, menschliche Begriffe, um geistliche, übernatürliche Realitäten, um das Wesen Gottes irgendwie zu umschreiben. Zum Beispiel die Sonne. Und worauf ich jetzt letzten Endes hinaus will, sorry für die lange Einführung, worauf ich hinaus will, ist, uns begegnen Tag für Tag die ganze Zeit Dinge in unserem Alltag, wo die Bibel irgendeinen Bezug zum allmächtigen Gott, zu dem, der uns zuerst geliebt hat, herstellt. Zum Beispiel die Sonne. Du siehst jeden Tag die Sonne, oder? Lass sie dich an den Herrn erinnern. Und versteht ihr, wir dürfen in so eine Gemeinschaft mit Gott hineinkommen, dass wir den Himmel sehen und anfangen zu weinen, weil sie die Herrlichkeit und die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, weil du wirst diese Momente nicht haben und nicht verstehen und so weiter, wenn du das Wort Gottes nicht kennst. Wenn du nicht weißt, warum die Welt so ist, wie sie ist, aufgrund des Wortes Gottes, dann wirst du auch nicht in diese Intimität und diese Anbetung hineinkommen. Versteht ihr, das Wort Gottes, dass wir Theologie studieren, dass wir das Wort Gottes studieren, hat einzig und allein einen Zweck. Und zwar, dass wir in tiefere Anbetung kommen, in tiefere Gemeinschaft, tiefer in unsere Berufung mit ihm hinein. Und deshalb studier das Wort Gottes und schau in dem Wort Gottes, hey, was für natürliche, irdische Dinge beschreiben unseren Gott. Und wie gesagt, alles hier auf Erden, die ganze Schöpfung offenbart die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb lass den Heiligen Geist die Schöpfung gebrauchen, um dir den Sohn zu offenbaren. Zum Beispiel. Und wie gesagt, du wirst da bis in alle Ewigkeit immer mehr Dinge entdecken und der Heilige Geist wird dir immer mehr Dinge zeigen. Zum Beispiel, die Sonne geht unter. Tag für Tag. Lass dich Tag für Tag dadurch daran erinnern, dass das Licht der Welt in die Erde gegangen ist, ins Grab gegangen ist, um dir sein Licht zu schenken, um dich in das Reich seines Lichtes, in das Reich seines Sohnes hineinzuversetzen. Und es ist so schön, ich meine, wenn der Sonnenuntergang da ist, dann ist ja oftmals so rötlich, ne? Hey, lass dich das doch an das Blut Jesu erinnern. Das Licht der Welt hat geblutet, ist in die Welt hineingegangen, um mir ewiges Leben zu schenken, damit ich auch Licht haben könnte. Und jeden Tag wieder aufs Neue geht die Sonne auf. Lass dich daran erinnern, dass das Licht der Welt auferstanden ist, den Tod besiegt hat, das Grab besiegt hat, die Welt besiegt hat, deine Sünde besiegt hat, dich reingewaschen hat durch sein rotes Blut, um dich zu erlösen, um dich zu befreien, um dich zu einer neuen Schöpfung zu machen. Die meisten von uns, die machen Feschpa hier in Mitteleuropa, fast jede Nation in der Welt isst Brot, deshalb ist es auch so interessant mit dem Manna und dem Brotbrechen und so weiter. Jeden Tag, wenn du Brot isst, lass dich erinnern an sein Leib, den er für dich gegeben hat. Lass dir die Tränen kommen, weil du dich jeden Tag aufs Neue dran erinnern lässt, wow, der Gott ist Mensch geworden. Und dann kannst du eigentlich schon den ganzen Tag auf dieser Tatsache hängen bleiben. Gott ist Gott, der allmächtige Schöpfer, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der Schöpfer, das Logos, das Wort Gottes, durch den alles geschaffen ist. Der Sohn Gottes ist zu einem Sohn Adams, zu einem Sohn des Menschen geworden, um uns Söhne von Menschen, um uns Söhne Adams zu Söhnen Gottes zu machen. Und versteht ihr diese Wahrheiten, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Schöpfer Adams zu einem Sohn Adams geworden ist? Deshalb ist es auch so interessant, dass im Lukas-Evangelium, was sich hauptsächlich an Heiden richtet, die Genealogie, also die Erbfolge, wie sagt man nicht die Erbfolge, der Stammbaum Jesu sich bis auf Adam zurückführt. Im Matthäus-Evangelium, wo es hauptsächlich an jüdische Christen gerichtet ist, geht es bis zu Abraham. Aber im Lukas-Evangelium geht es bis zu Adam. Da sehen wir, wow, Gott ist Mensch geworden. Der Schöpfer Adams ist zu einem Sohn Adams geworden, um diese gefallene Schöpfung, um Adams Nachkommen wieder zu Söhnen Gottes zu machen. Und all diese Sachen darfst du dir vergegenwärtigen im Alltag, indem du einfach diese praktischen Dinge, wie ein Stück Brot zum Beispiel, dich daran erinnern lässt, dass der Sohn Gottes, das Wort Gottes, ist lebendig, ist Fleisch geworden, um deine Schuld zu tragen, um dein Leben zu leben, das du nicht leben hättest können, um sich stellvertretend zu geben als ein lebendiges Opfer, als ein makelloses Opferlamm für dich. Du siehst Schafe, lass dich erinnern an das Lamm Gottes. Versteht ihr alles? Alles, und wie gesagt, wir könnten ein ganzes Seminar drüber machen, was alles in der Schöpfung irgendwie auf Jesus halt deutet und so weiter. Aber lies einfach die Psalmen, lies die Bibel und nutz jede Gelegenheit, um dich, versteht ihr, das ist ein rotes Klavier, lass dich dran erinnern, dass Jesus für dich geblutet hat. Das Blut Jesu macht uns weiß wie Schnee. Du siehst irgendwas Weißes, so lass dich dran erinnern, dass du weiß gemacht bist wie Schnee. Und das hört sich übertrieben an, aber für Verliebte gibt es nichts Übertriebenes. Gott ist alles in allem, und wenn die ganze Schöpfung auf ihn deutet, wie kann mir jemand erzählen, hey, du übertreibst? Nein, ich übertreibe nicht. Ich will einfach meinen ganzen Blick Tag für Tag, jede Sekunde auf den Herrn schauen, weil es nichts Schöneres gibt, als auf den Herrn zu schauen und alles mit ihm zu tun, durch ihn zu tun und für ihn zu tun. Das ist so ein kleines Ding, was mir persönlich hilft. So, genau.
Okay. Okay, da muss ich jetzt drauf aufbauen, mal sehen, ob das klappt. Aber ich habe eine Sache, die ich gerne mit euch teile, die darauf aufbaut.
Weiß wie Schnee, Halleluja, Bruder.
Amen. Obwohl das ist cremeweiß, ich glaube, das geht noch weißer. Und wisst ihr, wenn uns jetzt alles darauf hindeutet, was er für uns getan hat, dass er hinter dieser Schöpfung steht, dann kommt so ein bisschen die Antwort, dass wir alles tun, um seinetwillen, um ihm eine Freude zu bereiten. Also ich kann ja die Dinge, die ich mache, in meinem Alltag einfach tun, weil ich sie tun muss. Also ich kann arbeiten und eine E-Mail schreiben, einfach weil ich sie schreiben muss, weil ich halt da jetzt arbeite. Ich könnte aber auch selbst die kleinsten Kleinigkeiten tun, um ihm eine Freude zu machen.
Come on.
Und ich könnte doch die Dinge, die ich tue, machen, um ihn besonders zu ehren. Also ich könnte ja jede noch so kleine Kleinigkeit nehmen und sagen, Herr Jesus, nutze die doch einfach, wie auch immer du sie nutzen willst. Vielleicht kannst du dich ja sogar durch meine E-Mail offenbaren.
Yes.
Durch meine Gespräche am Telefon. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwer ruft euch pampig auf der Arbeit an und ihr reagiert so, wie nur Jesus reagieren würde. Und noch am selben Anruf fragen sie euch, warte, was ist los? Und kommen ins Grübeln, warte mal. Und das können wir aber in der Tat kultivieren. Und vielleicht die prägende zentrale Figur, die in den letzten 400-500 Jahren das geprägt hat oder kultiviert hat, die das so ein bisschen bekannt gemacht hat. Die SDLer kennen Sie wahrscheinlich gut, die heißt Bruder Lorenz. Ich habe das nämlich vom Simeon, eurem Simeon. Und das ist ein ganz altes Buch. Und auf Englisch heißt es Practicing the Presence. Ich habe mich immer gewundert, was hat das mit Üben oder Praktizieren, also das Einzuüben zu tun? Also ist ja nicht wie Klavierspielen, dachte ich. Oder vielleicht doch. Der hat nämlich in einem Kloster in der Nähe von Paris in einer Küche gearbeitet. Und über ihn sagt man, dass die Leute aus ganz Frankreich und darüber hinaus angereist sind, um ihm im Alltag zuzuschauen. Und Bischöfe sind danach nach Hause gefahren und man hat sie gefragt, was hast du da so gesehen? Also du hast ihm jetzt zugeschaut, wie der da so in der Suppe gerührt hat. So, und jetzt? Und dieser Bischof, das ist in einer Korrespondenz aufgeschrieben, der hat mit einer Dame korrespondiert und schreibt darin, jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss. Wie kann man alles, was man wissen muss, wissen, weil man jemandem beim Kochen zugesehen hat? Und ich sage euch, ich würde gerne genau so leben. Weil Kochen ist wirklich alltäglich. Also die meisten von uns werden irgendwas am Tag mit Essen zu tun haben, oder? Banaler, alltäglicher geht's kaum, oder? Also wir schlafen alle, wir kochen, wir ziehen uns an, wir reden, wir machen alle diese banalen alltäglichen Dinge. Ja, was, wenn wir die jetzt auf eine Weise machen, dass die ein Ruheort für seine Gegenwart werden? Also was, wenn es wirklich so wäre? Und das wiederum hat er jetzt kultiviert. Er hat diesen Vers mit meine Augen sind alle Zeit auf den Herrn gerichtet, einfach mal sehr wörtlich genommen. Und er hat was ganz Spannendes gemacht. Und er hat, um das zu üben, zu kultivieren, und das ist jetzt nur eine Möglichkeit, die man einüben kann, die ihm geholfen hat, die mir geholfen hat, er hat einfach damit angefangen, dass er täglich, jede Stunde, jede Viertelstunde, jede Minute einmal kurz innegehalten hat und gar nichts Kompliziertes gemacht hat. Und er hat es einfach so einen Selah-Moment genannt, wie wir es aus den Psalmen kennen. So ein Moment der Pause, wo wir innehalten. Und es kann jeder, also das ist so ein Bruchteil einer Minute, innehalten und kurz mal realisieren, er ist hier, weil er versprochen hat, immer da zu sein. Deine Augen auf ihn zu richten, meine Augen sind alle Zeit auf den Herrn gerichtet. Und mal so ein kleines Dankesgebet zu machen. So, danke Jesus, dass du da bist und dass ich die Dinge mit dir tue und durch dich tue und für dich tue. Und das kann man kultivieren, weil es wird auf einmal ganz natürlich, dass alle Dinge, die wir tun, darunter fallen, U-Bahn fahren, jetzt nach Hause fahren, im Café zu sitzen, hier zu sitzen. Auf einmal tun wir alles, was wir tun, durch ihn, mit ihm und für ihn. Macht das Sinn? Yes. Aber das müssen wir üben, weil der Alltag ist eigentlich davon geprägt, dass ganz viele Dinge unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist so ein bisschen die Idee, die Martha von Maria unterscheidet. Was macht Maria anders? Naja, sie sitzt zu seinen Füßen, sie hört ihm zu und ihre Augen sind auf ihn gerichtet. Martha hätte das, was sie tut, auch tun können, aber ihre Augen auf Jesus gerichtet halten. Das geht, das kann man üben. So, Bruder Lorenz hat das geübt. So, und wir werden das jetzt ganz kurz üben, okay? Seid ihr bereit? Das geht ganz schnell, okay? Wir werden jetzt gemeinsam so einen Selah-Moment machen, damit ihr wisst, was ich meine, dann ist es nicht ganz so awkward. Und dann könnt ihr das im Alltag einfach reproduzieren. Es hilft, sich zu sagen, ich ermutige mich, das einmal pro Viertelstunde zu machen. Das ist gar nicht so schwer, das sind 15 Sekunden.
So gut.
Irgendwann wird es so natürlich, dass du alle paar Sekunden deine Augen auf den Herrn richtest. Come on. Dass du keinen Anruf machst, ohne die Augen vorher auf ihn gerichtet zu haben. Okay, wir probieren das jetzt mal ganz kurz. Seid ihr bereit? Okay, schließt mal eure Augen. Schließt mal eure Augen. Okay. Jetzt atmet mal ganz tief ein. Und jetzt wieder aus. Keine Sorge, ist nichts Esoterisches. Okay, ich mache jetzt einen ganz kurzen Exkurs. Ihr dürft die Augen zulassen. Rabbinische Theologen, also jüdische Theologen, haben mal die Idee vorgeschlagen, dass dieser Begriff Jahwe, wir sagen ja Jahwe, der wird ja eigentlich auf deutsche Sprache mit JHWH umschrieben, dass der möglicherweise einfach nur unsere Atmung repräsentiert. Also atmet noch mal ganz kurz ein. Wenn ihr das jetzt in Worte fassen müsstet, wie würde man es in Worte fassen? Wir probieren das noch mal gemeinsam. Atmet ein. Habt ihr euch zugehört? Es gibt die Idee im traditionellen Judentum, dass Jahwe einfach nur Ein- und Ausatmen ist, okay? Das heißt, solange du lebst, sagst du den Namen Gottes. Interessanterweise sagt jeder, der sagt, Gott gibt es nicht, gleichzeitig, ja. Solange du lebst, sagst du Jahwe, erst wenn du nicht mehr lebst, hörst du auf. Jahwe, macht das Sinn? Okay, wir sind bei dem Selah-Moment, ich habe mich ablenken lassen. Okay, macht mal die Augen zu. Okay. Das Erste, was wir machen, ist, einfach nur die Augen auf ihn zu richten. Richte mal deine Augen auf ihn, das kannst du dir gut vorstellen. Und jetzt dankst du ihm ganz kurz, dass du hier bist. Danke ihm, so in deinem Herzen, danke ihm. Und jetzt lädst du ihn ein, er ist immer da und er geht auch nicht weg. Aber jetzt lädst du ihn in diesen Moment ein, in den du gerade gehst, egal was ist auf der Arbeit. Und jetzt gibst du ihm diesen Moment wie ein Opfer. Okay, das, was ich tue, tue ich für dich. In Jesu Namen. Amen. Das ist ganz einfach. Und das kann man kultivieren und praktizieren. Und ich will euch nur sagen, wie das bei ihm war. Bei Bruder Lorenz geht die Geschichte so weit, dass, und es gibt einen zweiten, der heißt Frank Laubach, der ist ungefähr vor 70 Jahren hat er gelebt. Bei denen war das so, du konntest nicht neben dem sitzen, weil die Gegenwart Gottes so krass auf deren Leben war. Ich habe das persönlich mal mit Heidi Baker erlebt. Ich war auf einer Konferenz und die ist hinter mir vorbeigegangen. Ich habe nicht gesehen, dass sie da kommt. Ich habe nur gemerkt, irgendwie überkommt mich das gerade massiv, dass ich in Tränen ausbrechen muss. Und eigentlich bin ich gar nicht so nah am Wasser gebaut. Und irgendwie, ich kann es kaum halten und dann wird es wieder weniger. Und ich sehe nur, wie sie an mir vorbeigeht. Und je näher sie kommt, desto mehr überkommt mich das. Und als sie wieder geht, lässt es wieder nach. Und ich glaube, das ganz so ähnlich, das war mir so ein Bild, so ähnlich muss es mit denen gewesen sein. Die Gegenwart Gottes war so heftig im Alltag. Über Bruder Lorenz sagt man, wie ein kleines Kind konnte der sein Lachen nicht halten. Der hat sich über jede Kleinigkeit gefreut. Und damit sind wir jetzt wieder bei dem, was Philippe gesagt hat. Der hat sich über jede noch so kleine Kleinigkeit wie ein kleines Kind an Weihnachten gefreut, weil er alles von seinem Vater bekommen hat und seine Gegenwart so intens war, seid ihr bei mir, dass er sich manchmal wie ein kleines Kind verhalten hat. Oder vielleicht wie David. Macht das Sinn?
So gut. Ich könnte jetzt schon wieder nach Hause gehen, das hat sich so gelohnt alles. Ich lerne immer so viel mit ihm, Manu. Immer wenn ich mit ihm abhänge, so eine halbe Stunde, es fühlt sich an, als hätte ich so einen Bachelor mehr geearnt, Alter. Preis den Herrn. Ich finde es cool, dass wir so ein paar praktische Tools in Anführungsstrichen besprechen, wie wir einfach unseren Anblick auf den Herrn gerichtet halten und dass wir auch über so ein paar Sachen sprechen, die zumindest in unserem freikirchlichen Kontext vielleicht nicht immer so präsent sind oder ja, so bekannt sind einfach, die aber extrem wertvoll sind und sich über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende bewährt haben und ein riesen Segen sind. Und by the way, gell, also wie gesagt, alles, Leute, alles. Wir können für alles darf unsere... Ja, darf uns dankbar werden lassen für den Herrn. Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist aus Holz. Der Schöpfer dieses Baumes, aller Bäume der Welt, hat sich an einen toten Baum nageln lassen, damit du zu einem lebendigen Baum werden könntest wieder und so. Und also alles, wisst ihr, wie ich meine? Also, ja, preis den Herrn. Neben dir sitzt ein Mensch. Hoffentlich, na Spaß. Spaß. Neben dir sitzt ein Mensch. Und hey, Gott ist Mensch geworden. Versteht ihr? Allein die Existenz deines Nachbarn darf dich daran erinnern, wie groß die Gnade Gottes geworden ist. So. Neben dir sitzt vielleicht eine Frau. Gott ist einfach Sohn einer Mutter geworden. Versteht ihr? Das ist absolut abgefahren alles. Und das darf uns alles in noch tiefere Offenbarungen immer hineinführen und so weiter. Genau, und Dankbarkeit ist halt so ein wichtiger Schlüssel, um ja eben sein Angesicht, um seinen Fokus auf das Angesicht Jesu zu halten. Und deshalb nimm nichts für selbstverständlich. Dass du fließend Wasser hast, ist ein Grund zur Dankbarkeit. Das ist extremer Luxus. Jeder Einzelne hier, der in diesem Raum sitzt, gehört wahrscheinlich zu 0,5% der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Allein aufgrund der Tatsache, dass du fließend Wasser hast, so sauberes, fließendes Wasser, das du sogar trinken darfst. Und versteht ihr alles? Also lass uns für jede Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, dankbar sein. Und Dankbarkeit, wie gesagt, richtet unseren Fokus dann wieder auf den Herrn, der sich über uns erbarmt hat. Und ja, apropos Erbarmen, es gibt in der christlichen Tradition das sogenannte Jesusgebet, vor allem in der östlichen christlichen Tradition. Und dieses Gebet, das hat mein Leben verändert. Das ist so gut, das ist so wertvoll. Die Leute, die sich damit auseinandersetzen in der östlichen Kirche, sind vielleicht ein bisschen das Pendant zu Brother Lawrence, so, weil da, beim Jesusgebet geht es auch darum, wie können wir bewusst in Christus bleiben, wie können wir bewusst unsere Gottesbeziehung in allem, was wir tun, kultivieren, wie können wir bewusst ja unser Angesicht auf den Herrn gerichtet halten. Und das Konzept hinterm Jesusgebet ist, dass es ein extrem einfaches Gebet ist, was theologisch aber extrem tiefgründig ist und dadurch extrem und auch einfach extrem kraftvoll ist von seiner Aussage her. Und es ist aber so leicht, dass man es die ganze Zeit wiederholen kann und darüber sinnen kann und dadurch sein Angesicht auf den Herrn richten kann, während du halt alles Mögliche im Alltag halt eben machst und unternimmst und dich beschäftigt hältst oder halt deiner Arbeit nachgehst zur Ehre Gottes. Und ja, das Jesusgebet, das lautet wie folgt. Sprich mir mal nach. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das ist so ein leichtes Gebet, weil du kannst es die ganze Zeit, du gehst gerade irgendwie durch den Park, du gehst ins Gym, du gehst, in die Schule, zur Arbeit, in die Uni, sogar wenn du irgendwelche Dinge erledigst, was auch immer, du kannst es die ganze Zeit im Geist, mit deinem Verstand beten oder wenn du die Freiheit hast, ohne dass es irgendwie für andere confusing ist oder so, auch irgendwie laut, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und es geht eben nicht darum, das einfach irgendwie vor dich hin zu wiederholen, ohne dass du weißt, worum es geht. Aber selbst das, hey, in unseren Worten liegt Kraft. Deshalb lieber sprichst du kraftvolle Wahrheiten aus als irgendein Nonsens. Deshalb, selbst wenn du mal einen Satz nicht irgendwie gerade so voll theologisch drin warst, so, das ist trotzdem powerful. Aber es ist so kraftvoll, wenn du einfach im Alltag bist und das einfach betest oder wenn du auch vielleicht gerade nicht die Kapazität hast, irgendwie mit deinem Verstand irgendwie voll tief in gewisse Themen jetzt reinzugehen oder so. einfach dieses christozentrische Gebet zu sprechen. Das heißt, dieses Gebet, was wirklich auf Christus ausgerichtet ist. Weil was auch eine super Sache ist, ist dir Bibeltexte rauszunehmen. Zum Beispiel, du nimmst dir heute einen Bibelvers und meditierst, also Sinns, meditieren bedeutet einfach nur Sinn. Das ist, gehört nicht irgendwelchen Esoterikern, das ist unser Wort, weil es ist Gottes Wort. Und wir lassen uns nicht berauben von Gottes Schöpfung und unseren Wörtern und so weiter. Also meditieren bedeutet einfach, dass du über das Wort Gottes sinnst. Das heißt, du kannst ja auch einen Vers nehmen und den ganzen Tag einfach über diesen Vers sinnen und dadurch in tiefe Offenbarung von Gott hineinkommen und dich das Wort Gottes gebrauchen, um ja eine tiefe Offenbarung vom Herrn zu bekommen, auf sein Angesicht zu schauen. Aber dieses christozentrische Gebet, dieses Jesus-Gebet ist eben so wunderbar, weil es einfach unmittelbar eben auf Christus abzielt. Herr Jesus, allein wenn du nur diese Worte sprichst, wer glaubt, dass im Namen Jesu Kraft liegt? Kyrios, Herr, Gott, der Allmächtige, der König der Könige, dem alles untergeordnet ist. Herr, du bist mein Herr. Allein wenn du das die ganze Zeit proklamierst. Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus. Versteht ihr? Sag mal, Herr Jesus. Versteht ihr, wenn du deine Augen zumachst oder auch im Alltag, du einfach sprichst einfach aus oder im Geist, im Verstand, Herr Jesus. Versteht ihr, dein Geist, dein ganzes Sein richtet sich auf deinen Herrn, auf deinen Christus, auf deinen Jesus aus. So, versteht ihr, wie ich meine? Es ist einfach ein Tool, ein Mittel, um auf den Herrn zu schauen, in allem, was du tust. Herr Jesus Christus, was bedeutet der Name Jesus, die griechische Form von Yeshua? Was bedeutet Yeshua? Da hinten? Wie? Nicht ganz. Gott schafft Heil, der Herr ist Heil. Oder vielleicht habe ich es falsch verstanden, Bruder. Sorry, wenn es an der Akustik lag jetzt. Gott schafft Heil, der Herr ist Heil. Das heißt, jedes Mal, wenn du Herr Jesus aussprichst, proklamierst du, der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist Rettung. Der Herr ist Rettung über meine Familie, über Deutschland, über die Nationen der Welt. Herr Jesus Christus. Was bedeutet Christus? Christus ist die griechische Form für Messias, der Gesalbte Gottes. Du proklamierst, dass der Herr Jesus, Jesus von Nazareth, Sohn der Allmächtige, dass er Mensch geworden ist und dass Jesus von Nazareth der Gesalbte ist, der dich erlöst hat. Halleluja. Der dich herausgerissen hat aus der Finsternis und dich hineinversetzt hat in sein Reich. Herr Jesus Christus. Sohn Gottes, du proklamierst, dass er der Sohn Gottes ist. Erbarme dich meiner. Und erbarme dich meiner ist ein wunderbarer Satz, den wir im Westen oftmals nicht mehr so auf dem Schirm haben. Meine Mama betet immer, Misericordia, erbarme dich. Erbarme dich. Und das ist so ein schönes Gebet, erbarme dich. Weil erbarme dich bedeutet letzten Endes einfach so viel wie, dein Wille geschehe in mir und durch mich. Erbarme dich, verändere mich in dein Ebenbild. Erbarme dich über mich, also sei mir Sünder gnädig. Verändere mich in dein Ebenbild. Lass mich meine heiligen Identität immer mehr entsprechend wandeln. So verherrliche du dich in mir und durch mich. Versteht ihr? Erbarme dich ist wie so ein universeller Terminus der Fürbitte. Versteht ihr? Erbarme dich meiner. Und das kannst du auch dann beten für andere. Wenn du siehst jemanden auf der Straße, wie gesagt, da bin ich aufgewachsen, von klein auf mit meiner Mutter. Erbarme dich, Herr. Erbarme dich, Herr. Du hast vielleicht jetzt nicht irgendwie die Kapazität im Kopf, irgendwie jetzt voll die lange Fürbitte irgendwie zu machen, aber erbarme dich, erbarme dich. Und Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Erbarme dich, es ist ein Ausdruck von absoluter Abhängigkeit. Du proklamierst damit, Herr, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich bete dich an, indem ich mich abhängig von dir mache. Es ist ein Ausdruck von Demut, es ist ein Ausdruck von Bußfertigkeit. Herr, erbarme dich. Ich bin zwar ein Heiliger, aber ich bin immer noch sündig. Heilige mich, erbarme dich über mich. Mach mich dir ähnlicher, lass mich dich sehen, erbarme dich meiner, versteht ihr? Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über uns, erbarme dich meiner, erbarme dich über Deutschland. Und ähnlich, das ist jetzt die pfingstliche Variante, einfach die ganze Zeit die Sprachen beten. Die ganze Zeit Sprachen beten. Leute, das Wunderbare am Sprachengebet ist, du kannst deinen Verstand einsetzen und der Heilige Geist betet trotzdem durch dich den perfekten Willen Gottes. Und wer glaubt, dass Fürbitte kraftvoll ist? Wer glaubt, dass es unfassbar kraftvoll ist, wenn der Heilige Geist auf perfekte Art und Weise den perfekten Willen Gottes für dein Leben, für die Nation betet? Wer glaubt, dass Jesus dadurch den Lob für sein Leiden empfängt, wenn der Heilige Geist Fürbitte durch dich tut? Deshalb bete die ganze Zeit in Sprachen, weil du kannst an deiner Bachelorarbeit sitzen, du kannst ein Buch lesen, du kannst gerade irgendwie staubsaugen, kochen, du kannst währenddessen die ganze Zeit in Sprachen beten und du wirst sehen, wie Durchbruch über Durchbruch geschieht in deinem Leben und durch dein Leben, wie der Herr verherrlicht wird. Deshalb, hey, Sprachen beten die ganze Zeit. Probier das mit dem Jesusgebet aus in meinem persönlichen Leben und in vielerlei Leben, was ein unfassbarer Segen. Das machen viele Menschen, aber ganz ehrlich, Leute, manchmal leben Menschen uns einfach vor im Laufe der Kirchengeschichte, wie normales Christentum aussieht. Deshalb probier's mal aus.
Genau. Hey, richtig gut. Und also nur vielleicht so als kleiner Zusatz dazu, die Kirchengeschichte hat nicht vor 150 Jahren angefangen. Die Art der Ausprägung, die wir als Teil freierer Kirchen kennen, ist vielleicht recht jung und entdeckt gerade wieder Dinge, aber wir gehören in eine Tradition, die 2000 Jahre alt Amen. Ist. Und es ist nicht so, dass alles, was 1800, 1900 Jahre passiert ist, katastrophal war, sondern Gott war da. Nur, wir wissen es ganz oft nicht, weil wir so ein bisschen Geschichtslegastheniker sind. Das heißt, es hilft, sich mal damit zu befassen, weil sonst glauben wir, dass Jesus irgendwie 700, 800, 900 Jahre machtlos war. Das stimmt in der Tat nicht. Ich habe das lange Zeit geglaubt, ja, der war nicht da. Das stimmt nicht. Der war an ganz vielen Orten, nur wir betonen oft die Dinge, die nicht so gut waren. Das war jetzt nur mal so ein kleiner Side-Note, okay? Aber es gibt viele Dinge, die die alten Kirchen bewahrt haben über die Zeit, die sehr, sehr, sehr wertvoll sind.
Und er hatte immer einen Remnant. Es gibt dieses biblische, oder es gibt dieses Prinzip vom Rest, sage ich mal, der treu bleibt, der gerecht bleibt, der den Herrn sucht. Ne? Und wie gesagt, keine Ahnung, konstantinische Wende, plötzlich das Christentum wird Staatsreligion, wird nicht mehr verfolgt, etc., wird institutionalisiert, wird politisiert, alles und so weiter. Es wird bequem, Christ zu sein, plötzlich jeder ist Christ und es ist irgendwie kein Stress mehr. Was passiert genau in diesem Zeitraum? Antonius und Leute gehen in die Wüste, weil sie sagen, ich will einfach den Herrn suchen. Das heißt, das Mönchtum ist eigentlich entstanden, als quasi Christentum irgendwie salonfähig geworden ist und bequem geworden ist und so weiter. Und das heißt, es gab immer einen Rest von Leuten, die gesagt haben, hey, da läuft, keine Ahnung, Rom läuft einiges falsch gerade, aber wir wollen the real thing, wir wollen einfach dem Herrn treu bleiben. So. Und deshalb, es gab immer der Herr hatte immer einen Überrest beibehalten, der ihm treu geblieben ist. Das kann man in der Bibel sehen, das kann man in der Kirchengeschichte sehen und genau deshalb Dank, also so gut, Immanuel, wirklich, also ist richtig gut.
Und wenn wir jetzt eine Geschichte weitergehen, wo Maria nochmal auftaucht, ihr kennt sie, also es gibt so drei prägende Geschichten, die wir vermutlich alle kennen. Die zweite, die darauf folgt, ist die mit Lazarus. Wo Lazarus von den Toten aufersteht. Die überspringen wir jetzt ganz kurz, auch wenn die sehr cool ist. Und die dritte Geschichte, wo Maria eine zentrale Rolle spielt, ist die, wo sie ihr Öl über die Füße Jesu gießt. Und ihr kennt die Geschichte, es ist ganz spannend, wenn man etwas Radikales macht. Und Maria macht etwas sehr Radikales, nämlich, was sie da über die Füße Jesu gießt, ist in der Tat nicht einfach mal, hat sie da so im DM, gab es im Sonderangebot, 3,95 Euro und sie hat auch noch so einen Coupon, den es heutzutage gibt, sondern was sie da hatte, war ihre Aussteuer. Ihre Aussteuer, das war früher, und die Frauen können und die Männer können auch dafür dankbar sein, mussten Väter ihren Töchtern viel Geld geben, wenn sie geheiratet haben. Und je größer die Summe, desto bessere Chancen hatten die, in ein besonders wohlhabendes, ehrenwertes Elternhaus einzuheiraten. Hatte man das nicht, hatte man sehr wenig Chancen, verheiratet zu werden. Jetzt ist es aber nicht wie heute, dass man dann arbeitet man halt und der Staat zahlt die Rente, sondern wenn man das nicht hatte, dann war das Überleben nicht mehr gesichert. Als Frau musste man verheiratet sein. Das war sowas wie eine Lebensversicherung, dass man Essen hatte, dass man Protektion hatte, dass man beschützt war. Bedeutet, was sie dort macht, ist, sie nimmt ihre gesamte Zukunft, und zwar wortwörtlich, nicht einfach nur einfach so sprichwörtlich, wie sagen, Jesus, meine Zukunft gehört dir, das stimmt. Aber was sie macht es wirklich. Also sie nimmt es wirklich und gießt es einfach aus. Über seine Füße. Damit riskiert sie, zum Beispiel, dass sie mal heiraten kann. Dass sie in der Zukunft versorgt ist. Wenn wir das lesen, überlesen wir das so schnell. Das ist
ein Glaubensschritt auch.
Das ist extrem radikal, dieser Glaubensschritt. Weil, jetzt mal ganz ernsthaft, wer würde, wenn wir wirklich ehrlich sind, einfach so bereit sein, diesen Schritt zu gehen? Jetzt mal wirklich. Und jetzt passiert was Spannendes. Zum einen triggert es als allererstes die anderen rundherum, die sagen, ja, das muss man doch den Armen geben. Wenn wir so leben, wundert euch nicht, wenn es Leute triggern wird, wenn es Leute wütend macht. Spannenderweise kann man immer den Armen geben und es triggert irgendwie niemanden. Ist interessant, oder? Aber wenn wir einfach nur Jesus hingegeben leben wollen, auf einmal triggert es die Leute. Spannend, oder? Bedeutet aber auch, wundert euch nicht, wenn es auf einmal Leute wütend macht. Das ist nämlich das Erste, was passiert. Und Jesus ist anwesend und es passiert was Spannendes. Er antwortet darauf und er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, wo auch immer das Evangelium dieses Reiches gepredigt werden wird, wird man von ihr erzählen. Bedeutet, wo auch immer man das Evangelium, also wir wissen ja, wir kennen alle, was the gospel ist. Und Jesus sagt, wo auch immer das erzählt werden wird, wird man von dieser Nummer erzählen. Erstens habe ich mir so erst gedacht, warte mal, irgendwie klingt das falsch. Also ich kann doch nicht neben dem Kreuz auch noch sagen, und dann gab es da Maria mit dem Öl. Irgendwie, das klingt doch fehl am Platz, oder? Jetzt mal so ernsthaft, oder? Aber Jesus scheint zu sagen, warte mal, das gehört da dazu. Ich habe mir die Frage gestellt und ihm die Frage gestellt, wieso gehört es ins Evangelium des Reiches dazu? Wieso gehört es ins Evangelisieren mit rein? Wie hängen auf einmal das zu den Füßen sitzen und das Evangelisieren zusammen? Weil Jesus stellt diese Verbindung her. Er scheint zu sagen, dass Öl über die Füße zu gießen und der Welt das Evangelium zu erzählen, für alle Zeit, gehen Hand in Hand. Weil das ist das Evangelium, wie Amen. Philippe das gerade so wunderschön gesagt hat. Und das schätze ich, wenn er predigt, kommt immer erst das Evangelium. Ist euch mal aufgefallen? Es kommt immer erst, das hat Jesus getan, das hat Jesus getan. Wir können es nicht oft genug betonen. Und es geht Hand in Hand, dieses zu seinen Füßen sitzen, ist ja nur die Annahme dessen, was er für uns gemacht hat. Unsere Reaktion darauf ist ja das, mit ihm Zeit zu verbringen, seiner Stimme zuzuhören. Wir können ja erst wirklich seiner Stimme zuhören, seitdem er den Weg freigemacht hat. Früher konnte es nur ein Hohepriester, einmal im Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Bedeutet, dass zu den Füßen sitzen ist nichts, was so die Superchristen machen. Es ist Teil der Kernmessage, die überall gepredigt werden wird. Das ist nicht, dann gibt es halt so ein paar Mönche, die wir eh eigentlich für verrückt halten und irgendwie haben es die nicht in der Welt geschafft und jetzt gehen die da in die Wüste. So ist es eigentlich nicht gedacht gewesen. Sondern es gehört eigentlich in den Alltag, ins Evangelium, was wir den ganzen Tag über predigen, was aller Schöpfung gepredigt werden soll. Das ist der elementare Teil davon. Weil es unsere Antwort ist. Wisst ihr, was ich meine? Das Evangelium ist, Jesus hat alles getan und wir geben eine Antwort. Wir gießen unser Öl. Alles, was wir haben, gießen wir über seine Füße. Das ist Teil des Evangeliums. Das ist nicht wegzudenken. Und Maria hat es so schön sinnbildlich gemacht und darum sagt Jesus, das wird überall gepredigt werden.